Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
28. August 2023. Es ist ein Montag.
Mit dem heutigen Tag wird uns der Paradigmenwechsel im Kampf gegen Kinderarmut gelingen.
Das sagt heute Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen. Ja, die Bundesregierung will in 2 Jahren 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen im Kampf gegen Kinderarmut und für Chancengleichheit der Jüngsten. Die Kindergrundsicherung ist beschlossen. Warum hat das eigentlich so lange gedauert? Wer hat da was konkret von und reicht das Geld aus? Darüber sprechen wir in diesem Podcast unter anderem mit dem FDP-Politiker Jens Teutrine, der bei diesem Thema eine persönliche Geschichte mitbringt.
Meine Mutter ist zum Lebensunterhalt unserer Familie gegangen. Für mich war gerade Bildung und soziale Teilhabe. Ich war zum Beispiel Mitglied im Judo-Verein. Das war eine Möglichkeit, was zu lernen, andere Kinder kennenzulernen, voranzukommen.
Wir haben heute den Geher Karl Dohmann mit dabei. Das war nämlich die erste Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest, die am Wochenende zu Ende gegangen ist, ohne deutsche Medaille. Und Karl Dohmann sagt, das Problem ist hausgemacht.
Wenn man schaut, wie die Sportförderung in anderen Ländern ist oder auch der Leistungssport, sagen wir, was er für einen anderen Stellenwert hat, ist es schon so, dass man sich manchmal fragt, wie man mit der Weltspitze mithalten soll, mit den Bedingungen, die wir uns vorfinden.
Und ihr bekommt gleich zu Beginn ein Update aus Spanien. Die spanische Staatsanwaltschaft wird nämlich jetzt im Fall Luis Rubiales aktiv. Ihr wisst, der spanische Verbandspräsident, der ungefragt die spanische Nationalspielerin Jennifer Hermoso geküsst hat.
Deutschlandfunk Nova.
Vom Chef geküsst werden auf dem Mund, ungefragt, das geht gar nicht. Die spanische Nationalspielerin Jennifer Hermoso hat das erleben müssen, passiert beim WM-Finale Down Under. Und seit letzter Woche ist klar, nein, Luis Rubiales, das ist der Präsident des Verbands des Spanischen, der das getan hat, er will nicht zurücktreten. Das hat er sehr, sehr oft beteuert. In einem Statement immer wieder gesagt, ich trete nicht zurück. Das war eine Sitzung letzten Freitag.
No voy a dimitir. No voy a dimitir. No, voy a dimitir.
5-mal hintereinander hat er das dann gesagt. Also, übers Wochenende ist aber viel passiert. Die Nationalspielerinnen und einige Nationalspieler haben gesagt, jetzt streiken wir einfach. Das geht so nicht mehr weiter. Heute Montag dann Krisensitzung im Verband. 16 Uhr fing es an. Franka Welz ist unsere Korrespondentin in Madrid. Ja, was soll denn auf dieser Krisensitzung eigentlich besprochen werden?
Ja, also ich muss jetzt einschränkend vorwegschieben, dass ich mich in dieser Geschichte wirklich auf gar nichts mehr festlege, denn die hat ein Eigenleben entwickelt. Also ich reite diese Welle jetzt und guck mal, wohin sie mich trägt. Aber heute geht es wohl vor allem darum zu sehen, wie dieser Verband jetzt in dieser Situation arbeitsfähig bleibt. Denn Rubiales ist ja durch die Entscheidung der FIFA vom Wochenende ihn jetzt vorläufig mal für 90 Tage zu sperren. Das heißt, er darf weder international noch national, also eben auch nicht in Spanien, in irgendeiner Form in Sachen Fußball tätig werden, ist er jetzt erstmal raus. Mhm. Und sein Vizepräsident Pedro Rocha heißt der, der übernimmt jetzt. Dem muss man auch in so einem Laden irgendwie alles seine Ordnung haben, jetzt das Vertrauen erklären, damit er dann auch das Backing der Regionalpräsidenten hat, dass er das jetzt machen kann. Mhm. Und das ist so ein Punkt, was man da noch bespricht. Wie gesagt, da müsste ich spekulieren. Ja. Und da es bisher immer anders gekommen ist, sage ich, mache ich das nicht mehr. Das ist
ja sehr fair von dir auf jeden Fall. Aber einen Rücktritt hat es noch nicht gegeben. Und für wie realistisch hältst du es, dass Rubiales doch noch sagt, also ich drehe zurück?
Also ich meine, wenn man sich jetzt anguckt, wie groß der Druck inzwischen ist, also sowohl aus der Politik, in der Sportwelt, da brennt es ja mittlerweile auch. Da wird ja auch jetzt mittlerweile auch nicht mehr mit Verachtung gegeizt. Also ich kann immer noch sagen, mein persönlicher Lieblingstrainer in La Liga, Xavi Hernandez vom FC Barcelona, also der war erfrischend verachtungsvoll am Wochenende und hat sogar, das ist völlig inakzeptabel, volle Solidarität mit den Frauen. Und darauf hoffen ja viele auch, dass er jetzt eigentlich sagt, also okay, es hat keinen Sinn. Es ist natürlich schwierig, nach diesem Auftritt vom Freitag da jetzt noch gesichtswahrend rauszukommen. Ich würde auch nicht ausschließen, dass man seitens des Verbandes versuchen könnte, das Problem mit Geld zu lösen. Also sprich, Rubiales einen Kipplaster voller Gold vor die Tür fährt und sagt, komm, nimm die Kohle und geh, du schadest uns allen. Denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, Spanien ist ja noch im Rennen als Mitausrichter der WM 2030. Mhm. Das wollen die ja mit Portugal, Marokko und mutmaßlich der Ukraine zusammen machen. Und die Entscheidung fällt nächstes Jahr.
Das ist so die sportliche Sicht oder die Sportinnensicht. Jetzt hat aber die Regierung und Ministerpräsident Pedro Sánchez sich ja auch eingemischt. Mhm. Was fordert die Regierung konkret?
Naja, also die will Rubiales am liebsten gestern loswerden, hat ja dann deshalb beantragt, dass der Sportsrat beim obersten Sportgerichtshof des Landes beantragt, ein Verfahren einzuleiten. Das prüft dieses Gericht jetzt. Und wenn es sagt, ja, den Fall nehmen wir an, sprich, wir erkennen das als schwerwiegenden des Vergehen oder Verstoß an, dann hieße das, der Sportminister könnte Rubiales sofort suspendieren. Mhm. Muss aber darauf eben warten, weil die Regierung jetzt nicht einfach so in die Geschäfte einer unabhängigen Körperschaft reingrätschen kann. Mhm. Das geht aber noch mehr. Das noch ganz kurz. Die zweite stellvertretende Ministerpräsidentin Yolanda Diaz, das ist die geschäftsführende Arbeitsministerin, hat heute auch noch mal gesagt, naja, diese Nationaltrainer, die wir haben, ne, also Luis de la Fuente für die Männer und Jorge Wilder für die Frauen, die können eigentlich auch nicht bleiben, weil die gar nicht qualifiziert sind und geeignet sind, diese Ämter noch auszuüben. Und Diaz sagt auch, also eigentlich dauert das alles zu lange seitens der Regierung, um Rubiales jetzt endlich loszuwerden. Aber es ist halt auch ein schwieriger Prozess.
Es ist, sag uns gerne, das größte Thema in Spanien aktuell, oder? Man hat es am Wochenende gesehen, dass sich viele Spielerinnen und Spieler solidarisiert haben mit den Nationalspielerinnen, die ja streiken. Also findet noch was anderes statt? Jetzt gibt es diese Geschichte, dass die Mutter von Rubiales wohl in den Hungerstreik gegangen ist. Was ist das?
Ja, also das ist, also die einen sagen bizarr, die anderen sagen tragisch. Manche fragen sich auch, ob Rubiales jetzt hier einfach alles an weiblicher Verwandtschaft instrumentalisiert, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Er hatte ja schon am Freitag bei der Vollversammlung des Verbandes, der Außerordentlichen, wo die überhaupt nichts zu suchen hatten, seine Töchter mit dabei in der ersten Reihe, ne, um zu zeigen, hey, Frauen mögen mich, sie müssen mich ja mögen, sind meine Familie. Also das ist schon etwas, was hier doch auch wieder so manchen Atem hat stocken lassen und so manchem mich eingeschlossen, fehlen auch mittlerweile ganz ehrlich die Worte, weil man einfach denkt, was soll denn jetzt noch passieren?
Das ist die Meinung von Franka Welz, unserer Korrespondentin. Wir haben über den Fall Luis Rubiales und Jennifer Hermoso gesprochen. Gespannt, wie das weitergeht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt steht fest, ab 2025 gibt es mehr Geld für die Kindergrundsicherung.
Das waren langwierige Verhandlungen. Und es ist auch kein Geheimnis, dass ich im Kampf gegen Kinderarmut einen noch größeren Schritt für notwendig erachte. Aber mit dem heutigen Tag wird uns der Paradigmenwechsel gelingen.
Das sagt Familienministerin Lisa Paus von den Grünen heute. 2,4 Milliarden Euro. Damit sollen Kinder aus der Armut geholt werden und es soll Chancengleichheit für alle geben. Doch eigentlich wollte sie 12 Milliarden Euro haben. Finanzminister Christian Lindner von der FDP wollte aber nur 2 geben. Klingt nach einem Kompromiss, findet auch Birte Sönnigsen aus unserem Hauptstadtstudio.
Also Lisa Paus wollte was anderes. Die wollte Leistungsverbesserung, also mehr Geld für Familien, für arme Kinder. Das ist ihr an vielen Stellen nicht gelungen. Am Ende werden einzelne Gruppen wahrscheinlich durch die Kindergrundsicherung mehr Geld bekommen, allen voran Alleinerziehende. Man muss am Ende sagen, es gab unterschiedliche Vorstellungen, eben was diese Kindergrundsicherung denn überhaupt sein soll. Da wurde öffentlich nicht so viel drüber diskutiert, weil sehr viel einfach nur über Beträge, also 12 Milliarden, 2 Milliarden gesprochen wurde. Für Christian Lindner und die FDP war es immer ein Digitalisierungsprojekt. Sie wollen, dass die Leistung, die es jetzt schon gibt, nur bei mehr Menschen ankommen, bei denen sie bisher nicht ankommen. Und die Grünen und Familienministerin Lisa Paus sagen, ja, zusätzlich sollen die aber auch mehr Geld bekommen.
Trotzdem sagt Lisa Paus, sie sei zufrieden, gerade weil die Leistungen ja jetzt gebündelt würden.
Das ist quasi das Herzstück ja auch der Kindergrundsicherung und Teil eben dieser 2,4 Milliarden, dass verschiedene Leistungen gebündelt werden, die der Staat für Kinder zahlt. Also Kindergeld, Kinderzuschlag, Sozialleistung, all das soll in Zukunft an einer Stelle beantragt werden können. Da soll es eine Anlaufstelle geben, ein Portal irgendwann auch mal voll digital. Und dann, und das ist die große Neuerung. Der Staat soll Familien aktiv darauf aufmerksam machen, dass ihnen da eine Leistung zusteht, weil es ist eben ein Ziel der Kindergrundsicherung, dass Menschen diese Leistung auch wirklich abrufen. Das ist nämlich bislang in vielen Fällen nicht der Fall. Zum Teil werden nur ein Drittel derer, die wirklich Anspruch auf eine Leistung hätten, nehmen die auch wirklich in Anspruch.
Ja, vielleicht, weil es zu kompliziert ist. Birte Sönnigsen für Deutschlandfunk Nova. Wir halten fest, die 2,4 Milliarden Euro stehen also als Kindergrundsicherung jetzt in den Büchern. Ist das jetzt genügend Geld? Ist das ein Riesenerfolg oder ein peinlicher Witz, wie es die Linke nennt? Die Reaktionen fallen heute ganz unterschiedlich aus. Wir sprechen drüber mit Jens Teutrine, Mitglied der FDP-Bundestagsfraktion. Er sitzt im Bundestag, bringt aber bei diesem Thema auch eine persönliche Geschichte mit. Jetzt ist er bei mir am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Teutrine.
Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
Von 12 auf 2 Milliarden Euro runter, weil der Finanzminister Bedenken hat. Ist das ein guter Kompromiss?
Ich fand von Anfang an die Debatte um x-beliebige Milliardenbeiträge, erst waren 12, dann irgendwas zwischen 2 und 7, ohne zu definieren, was eigentlich das Ziel, von Anfang an eigentlich für falsch. Wir haben schon im letzten Jahr die familienpolitischen Leistungen, Kindergeld, Kinderzuschlag, Bürgergeld, Regelsatz um 7 Milliarden erhöht. Jetzt geht es um was anderes. Es geht darum, das Problem, an dem vorbeigeredet wurde, zu lösen. Das Problem ist nicht, dass der Sozialstaat unterfinanziert ist, sondern er ist sehr schlecht organisiert. Das schadet den Kindern. Und da gehen wir jetzt ran.
Okay, aber diese Organisation, die schlägt sich ja jetzt erstmal nicht im Geld nieder, oder?
Ja, was ist damit gemeint? Für Leute, die vielleicht auch nicht wieder mit in Berührung kommen. Das eine ist, dass es ein Behördenwirrwarr gibt. Es gibt 130 verschiedene Leistungen. Da gibt es sehr viel Sozialstaatsbürokratie. Die Menschen kommen in diesem Bürokratielabyrinth nicht zurecht. Das demotiviert, das kostet viel Steuergeld. Und Leistungen kommen nicht an. Beispielsweise beim Bildungsteilhabepaket, da kann man einen Sportverein beantragen, die Mitgliedschaft. Da kommen nur ein Viertel der Mittel überhaupt an, weil das so bürokratisch ist. Leute wissen nicht, dass sie Anspruch haben. Und das wollen wir jetzt anpacken. Dieses Problem, dass der Sozialstaat viel zu unübersichtlich ist. Wir entbürokratisieren, wir entrümpeln, wir digitalisieren. Und das macht einen Unterschied für ein Kind, ob es die Mitgliedschaft im Sportverein beantragen kann oder nicht.
Im Netz gibt es Kommentare, die in die Richtung gehen, ob arme Kinder keine Lobby hätten bei uns, denn für andere Dinge sei genügend Geld da. Also da ist doch der deutliche Fokus, dass es so viel weniger Geld geworden ist. Was würden Sie da antworten?
Ja, für mich ist die Frage entscheidend, was hilft am sinnvollsten gegen Armut? Ist es Bildung, Kita, Zugang zum Sportverein, Nachhilfe? Und ist es besonders, weil Armut ist ja auch, wird damit überwunden, indem die Eltern in Arbeit kommen, also auch dort Unterstützungsangebote für die Integration ins Erwerbsarbeit, Sprachkenntnisse.
Aber bei all dem geht es doch ums Geld. Also das, was Sie aufzählen, geht ja nur mit Geld.
Das alles kommt, aber das ist nicht alles Teil der Kindergrundsicherung. Also das sind andere Fördertöpfe, das sind andere Ministerien, die da zuständig sind, beispielsweise das Bildungsministerium. Da, glaube ich, kann man sogar noch viel mehr machen. Aber was dieser Paus mit den 12 Milliarden Euro immer machen wollte, waren die Geldleistungen an die Eltern zu erhöhen. Und ich glaube eher, dass das, was ich gerade aufgezählt habe, Kindern in Armut hilft, Chancenarmut zu bekämpfen, Kinder nachhaltig aus Armut zu holen, den Eltern Anreize für Erwerbsarbeit zu setzen, anstatt die Geldleistungen zu erhöhen. Weil es gibt einen Punkt, den darf man nicht vergessen. Wenn ich x-beliebig die Sozialleistungen erhöhe, dann habe ich auch ab einem gewissen Punkt Fehlanreize. Dann lohnt es sich für den einen oder anderen nicht zu arbeiten, sondern es lohnt sich mehr die Hilfe des Sozialstaates in Anspruch zu nehmen. Und daher muss man da immer sehr vorsichtig sein an diesem Punkt. Wir verbessern für Alleinerziehende die Situation, für viele Kinder, und wir entrümpeln eigentlich die Bürokratie des Sozialstaates. Das, finde ich, ist ein Erfolg.
Ist natürlich die Frage, als wie mündig man die Bürger anerkennt oder eben nicht. Es gibt Sozialverbände, die sagen gerade, dass Kinder, die in Armut aufwachsen, fast nie aus der Spirale rauskommen und somit dem Staat viel mehr kosten würden. Was entgegnen Sie da?
Das ist total richtig, dass Armut noch viel zu häufig weitervererbt wird. Aber auch hier stellt sich die Frage, kommen Fach- und Arbeitskräfte dadurch, dass ich Sozialleistungen erhöhe, oder muss ich andere Mittel anwenden und für Teilhabe, Bildung und Ähnliches sorgen, zum Beispiel für kleinere Klassen? Wir bringen jetzt ein Programm auf den Weg bei der Bundesbildungsministerin, dass wir in den Schulen mit den schwierigsten sozialen Herausforderungen in den Stadtbezirken am meisten investieren. Mehr Schulsozialarbeiter, Mentoringprogramm, Ganztagsbetreuung mit Nachhilfe. Und ich glaube, das bekämpft Chancenarmut am sinnvollsten. Und das trägt auch zur Mündigkeit des Einzelnen bei, wenn man gute Bildungschancen bekommen.
Herr Teutrine, ich habe Sie im Interview gelesen, da haben Sie selbst gesagt, dass Sie in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen sind. Für was hätten Sie sich denn damals mehr Geld oder andere Strukturen gewünscht?
Ja, meine Mutter ist zum Lebensunterhalt unserer Familie Putzen gegangen. Und jetzt haben wir nicht selbst Sozialleistungen bekommen. Für mich war gerade Bildung und soziale Teilhabe. Ich war zum Beispiel Mitglied im Judo-Verein. Das war eine Möglichkeit, was zu lernen, andere Kinder kennenzulernen, voranzukommen. Und ich glaube, für jedes Kind, wo man jetzt sagt, naja, eine Kugel Eis mehr oder weniger, entscheidet man sich vielleicht auch für eine Kugel Eis. Aber Bildung sollten wir jetzt in der Debatte nicht vergessen. Beim Bürgergeld haben wir die Leistung ja bereits erhöht. Insgesamt 7 Milliarden Euro schon bereits im letzten Jahr. Zählen wir das jetzt zusammen, sind wir bei 10 Milliarden Euro mehr.
Jens Teutrine, Mitglied des FDP-Bundesvorstands, sitzt im Bundestag. Wir haben darüber gesprochen, wie jetzt das Leben besser werden soll für Kinder, die in der Armut sind, wie das Geld, das auf den Weg gebracht wird, für mehr Chancengleichheit sorgen soll. Die Kindergrundsicherung ist da und kommt so mit 2,4 Milliarden Euro ab 2025. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova.
Update.
Es ist so brutal. Du trainierst fast ein ganzes Jahr nur für diesen einen Moment und dann reicht es nicht mal für die Top 3 und alle sagen, was war denn das bitteschön? Jörg Bürgner, der Sportdirektor des Deutschen Leichtathletikverbands, hat das mitbekommen, was in Budapest bei der Leichtathletik-WM passiert ist und für ihn ist klar,
dass wir in vielen Disziplinen den Anschluss an die Weltspitze verloren haben. Das ist zweifelsohne festzustellen, das müssen wir so feststellen.
Da sprechen wir drüber mit jemandem, wie es besser werden kann, der in Budapest auch bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft dabei war. Der Geher Karl Dohmann aus Hannover. Rennen leider nicht beendet bei der WM, aber jetzt ist er am Telefon. Grüß dich, Karl.
Ja, hallo.
Fehler schon selbst gefunden, warum es dieses Jahr nicht so richtig wollte bei dir?
Naja, ich bin am Analysieren. Ich war jetzt eigentlich sehr gut in Form. Es liefen einfach die letzten Tage nicht so. Das analysiere ich mit meinem Trainer. Und ich denke aber, dass es nichts Grundsätzliches ist, sondern dass es jetzt einfach, ich die WM einfach in den Sand gesetzt habe, muss ich einfach so sagen. Aber dass ich jetzt einfach nach vorne schauen muss.
Dein GEA-Kollege Christopher Linke, der hat gestern im ZDF ja gesagt, die Bedingungen seien teils amateurhaft.
Man weiß ja, in der Welt wird anders professionell gearbeitet, wie in Deutschland. Gerade in meinem Fall kann ich sprechen, teilweise ja. Unter sehr amateurhaften Bedingungen muss ich mich vorbereiten.
Wie nimmst du das denn wahr?
Ja, also es ist in der Tat so, wenn man schaut, wie die Sportförderung in anderen Ländern ist oder auch was man für einen anderen Stellenwert hat, es ist schon so, dass man sich manchmal fragt, wie man mit der Weltspitze mithalten soll mit den Bedingungen, die uns vorfinden. Weil natürlich, es gibt professionelle Strukturen bei uns, das schon. Allerdings gibt es dann doch sehr viele Dinge, die doch manchmal im Argen liegen, was Planung angeht. Und viele Dinge kosten ja auch Geld und müssen finanziert werden. Und da teile ich auch den Eindruck von Christopher, dass an vielen Stellen es einfach profihafte Bedingungen einfach nicht vorhanden sind.
Ja, ich meine, das soll hier kein Bashing sein, ne? Das sind neun persönliche Bestmarken dabei rausgekommen. 8 Saisonbestleistungen für das deutsche Team. Das ist schon super, aber es ist halt eben nicht Weltklasse. Und wenn du schon sagst, es könnte besser werden, dann kannst du es genau definieren, was denn professioneller gehört?
Mein Eindruck ist einfach, dass wir in Deutschland ein bisschen das Problem haben im Sport, dass einfach so Strukturen zwar da sind, dass aber oft an Planungssicherheit fehlt. Also das gerade was Einteilung und Kaderstrukturen, was Finanzierung von Trainingslagern angeht, was viele organisatorische Abläufe angeht, dass dort einfach viele Informationen nicht klar genug sind. Ich glaube, dass dort einfach viel angesetzt werden könnte. So geht es mir persönlich jedenfalls. Planungssicherheit, da ist auf jeden Fall Optimierungsbedarf.
Da höre ich raus, Karl, man wird als Athlet, als Athletin vielleicht in Deutschland nicht so ernst genommen?
Ja, ich habe das Gefühl, dass wir als Athleten, genauso aber auch unsere Heimtrainer, dass oft zwar gesehen wird grundsätzlich, dass wir ja irgendwie gefördert werden müssen, dass wir Rahmenbedingungen brauchen, dass aber nicht so sehr gesehen wird, nicht so wahrgenommen wird, vielleicht auch von der Gesellschaft nicht wertgeschätzt wird. Das ist natürlich jetzt so mit Fragezeichen, dass ja sehr viel Arbeit dahin steckt und vor allem die Arbeit auch sehr, sehr früh anfängt. Also dass wir arbeiten ja nicht im Sommer für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft, sondern wir arbeiten im Herbst, im Winter und im Frühling dafür.
Wenn du sagst, von der Gesellschaft vielleicht nicht richtig wertgeschätzt und gleichzeitig auch, dass der Stellenwert der Leichtathletik zu gering ist, wie schafft man das denn ab? Ich meine, man muss ja wirklich Leichtathletik-Events suchen. Die finden ja nun einmal in Berlin im großen Olympiastadion statt oder in München. Das sind die großen Destinationen. Ansonsten deutsche Meisterschaften, wo müssen wir da hin? Nach Braunschweig oder nach Ulm? Da findet ja die Leichtathletik nicht im Hauptteil der Gesellschaft schon statt, sondern nur am Rand.
Stimme ich zu. Ich sag mal, vieles ist so halb, wenn ich das mal so formulieren darf. Also klar, es gibt natürlich eine Öffentlichkeit, es gibt auch eine Art Wertschätzung von vielen, aber ich habe das Gefühl, es fehlt so grundsätzlich einfach so diese Gedanke, wofür wir in Deutschland überhaupt Leistungssport brauchen, also was genau der Wert davon ist, was die Gesellschaft von uns erwartet oder was die Gesellschaft auch, ja weiß nicht, welchen positiven Wert sie bei uns im Sport sieht. Ich habe einfach das Gefühl, dass einfach dort diese grundsätzliche Erzählung einfach so dieses, wofür machen wir das alles, dass dort einfach ein bisschen Orientierungslosigkeit herrscht. Es wird halt so ein bisschen gefördert, es gibt so ein bisschen professionelle Bedingungen und so weiter. Aber es ist nicht so richtig konsequent, habe ich das Gefühl. Es ist natürlich schon so, manche sagen, man muss quasi als Amateur gegen Länder mit Profis antreten. Das ist natürlich immer so halbrichtig, aber es ist auch schon ein bisschen was dran.
Total, dabei ist die Leichtathletik doch so toll und verbindet so viele Dinge. Wir haben es gesehen, Goldmedaillen, die geteilt werden in Sachen Fairness, lebt dieser Sport einiges vor. Auch die ganzen Bewegungen sind unfassbar ästhetisch. Es hat eigentlich alles in der Leichtathletik, nur es fehlt der letzte Kick, um ganz vorne dabei zu sein. Wohlgemerkt, auf europäischer Ebene ist Deutschland ja top, das haben wir letztes Jahr gesehen bei den European Games in München. Nur der Sprung nach ganz oben, der könnte noch besser. Karl Dohmann aus Hannover ist Geher und mit ihm haben wir über die kleine Krise in der Leichtathletik gesprochen. Ganz lieben Dank, Karl.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Blättern nochmal zurück. Gestern ist die Gamescom zu Ende gegangen. 320.000 Menschen haben die weltweit wichtigste Messe für Computer und Videospiele in Köln besucht. Ihr habt es vielleicht auch in der Timeline gesehen. Ganz viele Bilder, unter anderem auch von unserem Wirtschaftsminister Robert Habeck mit einer globigen VR-Brille. Was er auch immer in diesem Raum da gespielt hat, es sieht lustig aus. Er hat sich die Gamescom angeschaut, er hat sie ja auch eröffnet, war dann auch noch am Tag unterwegs. Martin Schütz aus unserer Redaktion war auch auf der Messe, hat ihn gesehen. Die gesamte Branche ist mittlerweile riesig, lass uns drüber sprechen. Das ist wohl auch der Grund, warum Habeck dann da war, oder? Hat er gute Nachrichten dabei gehabt?
Nee, hat er nicht. Also es gibt vom Bund ja eine Förderung der Gamesbranche in Deutschland. Also wer ein Spiel entwickeln will, kann Geld beantragen. So ist es grundsätzlich gedacht. Aber das Bundeswirtschaftsministerium hat im Vorfeld der Gamescom verkündet, dass es dafür einen Antragsstopp gibt. Die Gelder sind aufgebraucht und dieser Antragsstopp gilt aktuell und auch noch im kommenden Jahr.
Das heißt, ab jetzt werden keine Anträge auf Förderung mehr bewilligt, oder?
Genau, ja. Neue Projekte können nicht mehr gefördert werden. Bestehende Förderungen laufen noch weiter. Grund dafür sind Sparmaßnahmen im Haushalt von Robert Habeck. Das Fördervolumen für die Gamesbranche sinkt. Statt den zuletzt 70 Millionen Euro sollen im kommenden Jahr nur noch knapp 50 Millionen zur Verfügung stehen. Und das Geld ist eben nur noch für die laufenden Projekte gedacht.
Sind das Fördermittel, die der Branche wehtun?
Absolut, ja. Also die Mittel haben auch dazu beigetragen, dass die deutsche Computerspieleindustrie sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt hat. Zwar von einem niedrigen Niveau kommt, aber gute Zahlen abgeliefert hat. Rund 900 Unternehmen umfasst die Games-Industrie in Deutschland mittlerweile. Das sind 46% als noch vor 3 Jahren, als diese Förderung losging. Und die Zahl der Mitarbeitenden, die ist um 20% auf 12.000 gestiegen. Das alles hat Robert Habeck auch gar nicht bestritten. Er hat aber den Wünschen der Gaming-Industrie nach mehr Geld eine klare Absage erteilt.
Wenn ich Ihnen jetzt nicht sagen kann, ich habe hier nochmal 10, 20, 30 Millionen Euro mehr mitgebracht, die ich nicht mitgebracht habe. Nun kann ich Ihnen nicht das Blaue vom Himmel versprechen. Das kann man nur in Spielen.
Ja, stattdessen fördert die Bundesregierung die Spielebranche halt weniger.
Wie groß ist der Ärger bei den Spieleentwicklerinnen und Spieleentwicklern?
Der ist riesig. Also die Enttäuschung bei den Entwicklerstudios, die sitzt extrem tief, kann man sagen. Die Kölner Spieleentwicklerin Linda Kruse, die sieht diese positive Entwicklung der vergangenen Jahre massiv gefährdet.
Enttäuschung ist, glaube ich, sogar fast noch ein bisschen nett formuliert. Das ist dann doch ein großer Schock gewesen. Vor allen Dingen, weil es natürlich Firmen gibt, die da schon in Verhandlungen mit Publishern vielleicht sind, gesagt haben, hey, wir können so und so viel Eigenanteil halt mitbringen und wir haben halt eben die Förderung, können ein höheres Budget beantragen. Bei denen ist jetzt quasi die ganze Finanzierung zusammengebrochen.
Ja, vor allem kleine und junge Entwicklerstudios sehen sich dadurch in ihrer Existenz bedroht. Und das Unverständnis ist auch deswegen so groß, weil Robert Habeck die Games-Industrie parallel auch noch gelobt hat und gesagt hat, ihr seid unfassbar innovativ, ihr habt das Potenzial, eine der wichtigsten Industriezweige der kommenden Jahrzehnte zu werden. Und Förderung, muss man auch sagen, funktioniert in dem Bereich auch mit deutlich kleineren Summen, als man das sonst so gewöhnt ist.
Also ein bisschen dubioser Move. Der Bund fördert aber auch andere Bereiche der sogenannten Kreativbranche. Es gibt das Filmförderungsgesetz ja auch.
Das stimmt. Also es ist nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal für die Games, wobei auch diese Filmförderung massiv in der Diskussion ist. Also Olaf Scholz hat vor ungefähr 2 Wochen gesagt, dass spätestens im nächsten Jahr weitreichende Entscheidungen bei der Filmförderung anstehen werden, weil eben man sagt, also Politik und Filmindustrie sind sehr unzufrieden mit den Ergebnissen, die diese Filmförderung produziert. Und das ist eben bei der Gamesförderung anders. Da gehen eigentlich alle Beteiligten davon aus, dass wirklich mehr Geld und eine langfristige Planungssicherheit diese Branche richtig voranbringen könnte. Und deswegen ist der Kater nach der Gamescom groß.
Also, wir halten fest, die Messe an sich, die weltweit wichtigste Messe für Computer und Videospiele, die Gamescom, war ein Erfolg. Viele Leute wieder da gewesen, Erwartungen vielleicht sogar nach dem Pandemiejahr übertroffen, aber es gibt wohl weniger Förderung für die Spielebranche.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ihr bei TikTok unterwegs seid, dann habt ihr es bestimmt schon gesehen, die ganz vielen Videos New Ick Unlocked oder How Easily Girls Get the Ick. Es wird über Icks gesprochen. Teilweise haben diese Videos Millionen Klicks. Es geht um den Igitt-Moment, zum Beispiel bei einem Date oder in einer Beziehung. Und das kann ja alles sein. Die Art und Weise, wie zum Beispiel euer Date im Restaurant bestellt, geht. Oder dass die Schuhe viel zu klein sind für die Füße, die da reingehen. Warum wir dann dieses Igitt verspüren und wie wir mit solchem Gefühl umgehen können, das hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporterin Celine Wegert für uns mal angeschaut. Folgende Szene.
Das Date läuft super, Kerzen an, gutes Essen, tolle Gespräche, wie im Bilderbuch. Und plötzlich guckt sein Fuß unterm Küchentisch hervor und du siehst, er trägt 10 Socken. Für jeden Zeh eine andere Farbe. Und es cringet dich so weg, dass ein zweites Date einfach keine Option mehr ist. Wer das Gefühl beim Daten kennt, dieses plötzliche Igitt, der hatte ihn schon mal, the Ick. Ilka Schütte ist Paartherapeutin und sie sagt, der Ick beim Daten, der kann ein Signal sein und zeigen, ob es matcht oder nicht.
Weil wenn wir uns in jemanden verlieben oder jemanden ganz toll finden, dann sehen wir am Anfang eigentlich über diese schwierigeren Momente ganz großzügig hinweg, ja, wenn diese rosarote Brille noch da ist. Und ich finde, bei diesem Dating-Prozess sollte man wirklich auf sein Gefühl hören. Ist das wirklich ein Hell Yes oder ist es ein No? Und wenn wir viele Ick-Momente haben oder einer, der wirklich extrem ist, dann fühlt sich es eher nach einem No an, denke ich.
Sie rät, wer beim Date einen Ick-Moment hat, am besten eine Nacht drüber schlafen. Und wenn man dann in sich reinspürt und der Ick noch da ist, dann bleibt er meistens auch. Und es spricht vielleicht eher für ein No, sagt sie. Aber was, wenn du den Ick-Moment in einer Beziehung bekommst? Zum Beispiel, weil deine Freundin einfach unfassbar wütend wird, wenn sie bei Monopoly verliert. Oder weil dein Freund 24/7 im Bett liegen und kuscheln will. Hilft dann auch nur noch Schluss machen? Paartherapeutin Ilka Schütte sagt, so ein Ick in Beziehungen ist auf jeden Fall was anderes als beim Daten. Es kann passieren, dass uns plötzlich Dinge stören, die vielleicht am Anfang der Beziehung noch gar kein Problem waren. Und hinter so einem Ick-Moment könnten dann auch tiefere Gefühle stecken. Dass man sich unverbunden oder abgelehnt fühlt zum Beispiel oder Angst hat, den Partner zu verlieren.
Oder was auch sein kann, zu viel Nähe. Es ist ein Ungleichgewicht in der Beziehung. Ja, vielleicht ist der Partner oder die Partnerin mir viel zu nah, klammert und dann muss ich irgendwie weg, muss ich ausbrechen. Und dann kann auch passieren, dass ich kritisiere und mich unbewusst einfach Dinge an dem anderen stören, obwohl sie mich am Anfang gar nicht gestört haben.
Dass wir ein Ick fühlen und das eine tiefere Bedeutung hat, davon können wir übrigens auch ausgehen, wenn unsere Reaktion besonders stark ist, sagt sie.
Immer wenn uns was im Außen extrem stört bei anderen, dann kann ich mit Sicherheit sagen, hat es immer was mit einem selber zu tun.
Ein besonders heftiger Ick-Moment könnte also vielleicht bedeuten, dass wir an eine schlechte Erfahrung erinnert werden. Aber ganz egal, was dahinter steckt, eins steht fest. Ick-Momente sagen vermutlich viel mehr über unsere Gefühlslage aus, als über die komischen Socken oder den Monopoly-Ausraster unseres Dates.
Also nehmt die Ick-Momente ernst.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.